Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast wollen wir über Bücher reden und plaudern auch aus unserem Schreibleben. Und ja, das Erste, was wir dann mal machen, ist erstmal über die Neuigkeiten reden. Also, was ist so Spannendes letzten Monat passiert? Woran arbeiten wir eigentlich? Und ja, woran hast du letzten Monat gearbeitet nach deiner, ja, mehr oder weniger, nennen wir das mal Zwangspause, den Monat davor?
Ja, also es ist gerade irgendwie absurd, weil sich der Mai mega lang angefühlt hat. Und ich habe in der Vorbereitung überlegt, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und ich habe mir aufgefallen, dass ich im ersten Wochenende auf dem Aether-Zirkus war. Das ist so ein riesen Steampunk-Festival in Hamburg. Ja, Hamburg gewesen. Und das fühlt sich an, als wenn das irgendwie vor 3 Monaten oder so gewesen wäre, weil dieser Monat so unfassbar lang war. Was war richtig, richtig cool. Ich hatte einen eigenen Bücherstand. Ich habe ja so 1, 2 Steampunk-Bücher und habe super coole neue Menschen getroffen und habe einige Bücher verkaufen können. Also es war alles in allem eine ziemlich coole Erfahrung und ich hatte dann auch eine Lesung und alles. Also es war mega und ich glaube, das ist so eine meiner Jahreshighlights bis jetzt gewesen. Weil wie gesagt, also mega, vor allen Dingen, weil alle Leute auch in Steampunk-Klamotten gekleidet waren. Das ist so eine der coolsten Dinge gewesen, dass du einfach so rausgehst, so in die Stadt und alle Menschen haben irgendwie Steampunk-Klamotten an. Ziemlich cool. Ja, ich glaube, das war so primär mein Highlight und ich sitze jetzt gerade noch an ein paar Lektoraten zum Einarbeiten, weil jetzt der 3. Sommerroman demnächst kommen soll in, bisschen mehr als einen Monat. Es wird ein bisschen knapp, mal gucken. Und ja, dementsprechend sitze ich da jetzt gerade dran und versuche da jetzt irgendwie alles aufzuholen, weil irgendwie die Zeit schon wieder so hart rast, dass ich das Gefühl habe, ich komme kaum hinterher mit allem. Und vor allen Dingen mit meiner, ich darf ja wesentlich weniger machen, nur weniger machen, als ich sollte. Und dementsprechend ist das alles ein bisschen schwierig, da dem Stapel an Aufgaben Herr zu werden. Aber irgendwie wird das schon. Und ich bin immer müde. Das ist wunderbar. Das liebe ich sehr. Aber dafür mache ich jetzt in letzter Zeit sehr oft Mittagsschlaf und das tut mir tatsächlich sehr gut. Ja, das ist so, was bei mir ablief. Und bei dir so?
Ja, wo du gerade sagtest, immer müde. Es gibt doch dieses Immer-Gut-Festival. Vielleicht machst du dann das Immer-Müde-Festival auf.
Ja.
Und man liegt dann so auf, gibt doch diese Sitzmattensäcke, die du manchmal so in Performance-Ausstellungen hast, wo man sich so hinlegt dann und jeder kriegt Bücher und das ist dann das Immer-Müde-Festival. Es läuft schöne Musik.
Es läuft White Noise im Hintergrund oder Podcasts beziehungsweise 3 Fragezeichen-Hörbücher.
Genau. Und kommt also zum Immer-Müde-Festival. Wir freuen uns.
Genau, das ist doch ein Plan.
Ich fürchte ja, die Idee hat irgendwie durchaus sehr viel Potenzial und dann hast du da plötzlich 1000 Leute, die einfach nur rumliegen und entspannen und schlafen und Bücher lesen und keine Ahnung.
Wusstest du, dass es Kuschelfestivals gibt, wo man sich einfach nur trifft, um miteinander zu kuscheln? Also mit Klamotten an und alles. Aber ja, ist mir gerade nur eingefallen, als du das meintest.
Wusste ich nicht. Aber ist, glaube ich, noch ein bisschen anders als unser Immer-Müde-Festival. Also,
ja, definitiv.
Das stelle ich mir im Kopf ein bisschen anders vor. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe an einem neuen IT-Artikel gearbeitet. Der alte oder der vorletzte, letzte, wie auch immer, der kommt jetzt, müsste vielleicht schon rausgekommen sein. Und dann habe ich meine Bibliothek umgeräumt. Witzigerweise auch ein bisschen im physischen Sinne, aber nur ein paar Bücher hin und her. Aber hauptsächlich was meine Schreibbibliothek angeht, da habe ich so ein bisschen sortiert, gemacht, getan, auch nochmal über Projekte nachgedacht und geschaut, welche Projekte will ich eigentlich in Zukunft realisieren, also wirklich so priorisieren auch, weil es bringt mir nichts, wenn ich sage, diese 10 Projekte möchte ich gern machen, weil am Ende muss ich mich auch entscheiden, welche Projekte möchte ich dann wirklich auch durchziehen. Und habe da so ein bisschen überlegt, was für Dinge sind mir vielleicht mittlerweile unwichtig. Gibt es vielleicht auch Werke, die ich gar nicht mehr schaffe zu realisieren. Nicht irgendwie, weil sie es jetzt von der Zeit her nicht schaffe, sondern da kommen wir vielleicht in der Lesung nachher nochmal zu. Das war eigentlich so mein Ding. Was so schreibtechnisch passiert, ist jetzt nicht so viel, würde ich behaupten, aber das zieht sich ja bei mir immer so durch. Ich würde gerne mehr schaffen, aber vielleicht muss ich mir da auch irgendwie mal wieder so ein bisschen, ja, den Raum dafür schaffen.
Wenn du sagst Bibliothek, wie viel ist es wirklich? Wie viele 100 Projekte sind es?
Okay, warte. Also ich habe irgendwie ein Archiv. Wir reden jetzt mal nur von Büchern, nicht von Kurzgeschichten etc. und anderen Sachen. Ne? Das würde dann ausarten. Also allein im Archiv habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bücher, die ich wirklich schon, wo ich teilweise auch schon längere Sachen geschrieben habe, die einfach nur im Archiv liegen und da wahrscheinlich auch nie wieder rauskommen werden. Also die wirklich archiviert sind. Und wenn ich dann mal in die Bücher gucke, die ich jetzt mir vorgenommen habe, wirklich auch noch in näherer Zeit, Sternchen, wann auch immer das sein soll, realisieren möchte, da sind wir dann bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, so 7 Bücher, die ich jetzt wirklich so auf meine Shortlist gesetzt habe, bei denen ich jetzt mal irgendwann aus dem Knick kommen möchte und da mal ein bisschen was realisieren möchte, was so Buchprojekte angeht, die in der Planung sind. Also die, das sind auch alles Projekte, die sind schon so wirklich über den Status der Planung hinaus, jetzt nicht irgendwie nur fixe Ideen, sondern da gibt es auch bei den archivierten Projekten halt wirklich schon teilweise längere Texte.
Ich habe gerade nebenbei mal gegoogelt, ab wie vielen Büchern man von einer Bibliothek spricht. Am liebsten gefällt mir die Definition, eine Bibliothek ist eine Sammlung von sehr vielen Büchern. Aber tatsächlich, die offizielle Definition ist, du brauchst mindestens 2 Medieneinheiten, also Bücher, Zeitschriften oder andere Medien pro Einwohner. Also eine Stadt von 50.000 Einwohnern wäre eine Bibliothek mit 100.000 Medieneinheiten. Das heißt, wenn du alleine in deiner Wohnung wohnen würdest und 2 Bücher hast, kannst du von einer Bibliothek sprechen.
Ich glaube, ich könnte dann sogar in der Gegend, in der ich wohne, von einer Bibliothek reden. Also ich habe definitiv für jeden Einwohner mehr als 2 Bücher.
Also zählen ja auch noch Zeitschriften, CDs, also alle Medien, die du hast, mit rein.
Ja, sowas habe ich nicht mehr wirklich. Also ich habe ganz wenige Zeitschriften, unter 10 hier noch rumzuliegen, wenn überhaupt. Und CDs sind irgendwann mal vor 10 Jahren alle, nein.
Denke mal, Online-Medien werden da auch mit reinzählen. Also,
ja, dann bin ich ein Messi und habe sehr, sehr viel Musik.
Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe auch eine Bibliothek für meinen Blog. Also passiert. War ja auch mal irgendwie die Erhebung, dass es irgendwie, was waren es, 5 Bücher in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt sind. Und ich war so, ich habe schon alleine 300 Bücher in meiner Wohnung rumstehen als physische Bücher. Plus alle Hörbücher und E-Books, die ich noch besitze, das ist der Hammer.
Also ich wollte gerade sagen, selbst wenn ich jetzt nicht aufstehen würde, könnte ich wahrscheinlich gerade 5 Bücher einfach mit den bloßen Händen greifen. Und sobald ich aufstehe, geht das dann in die Hunderte. Aber wo wir schon beim Thema Bücher waren, wir wollen ja hier bei Bücherklang auch Bücher vorstellen. Aktuelle Bücher, die wir in diesem Monat gelesen haben und auch andere Bücher, die wir vielleicht in der Vergangenheit gelesen haben, die uns aber halt im Gedächtnis geblieben sind. Und da an dich die Frage, was war denn das erste Buch, was du uns da heute vorstellen möchtest?
Ich habe die Diologie Dynasty of Hunters gelesen. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, weil ich ja ein großer Hunger Games Fan bin und dann nach Büchern gesucht habe, die sich vom Feeling ähnlich anfühlen. Und in Dynasty of Hunters ist es so ein bisschen mit übernatürlichem Stuff, geht es halt um so eine adligen Gesellschaft. Und Adlige haben die Fähigkeit, Menschen zu zeichnen und was sie dann ihnen quasi auf die Haut schreiben, das passiert dann auch. Und dann gibt es verschiedene Adelshäuser, die dann verschiedene Fähigkeiten da haben. Aber ich glaube, das geht auch ein bisschen zu weit. Und auf jeden Fall wird es aus der Sicht von einer Adligen erzählt. Und alle, ich glaube, 3 Jahre gibt es eine, Gott, wie heißt das? Wie haben sie es genannt? Ich glaube, eine Jagd oder sowas, bei dem dann ausgelost wird, dass jeder von den Adligen, also von den jungen Adligen, die dann in so einem bestimmten Altersrange sind, die kriegen dann einen Gejagten ausgelost aus der gesamten Bevölkerung und die werden dann zusammen auf eine Insel gesteckt und dann wird quasi für, ich glaube, 10 Tage jagt der Adlige den Bürgerlichen und zeichnet den am Ende. Und wenn du das nicht schaffst, dann wird der Adlige ausgeschlossen und wenn sie es schaffen, dann haben sie halt quasi den Diener für immer an ihrer Seite, den nicht-adligen Diener. Und das wird halt gemacht, weil es lange Zeit haben die Adligen ihre Fähigkeiten ausgenutzt und so ist es quasi das Ziel ist, dass die Adligen nur auf dieser Insel ihre bestimmte Person zeichnen und sonst halt nie wieder, um da halt so ein bisschen den Riegel vorzuschieben. Und es gibt in der Auslosung gab es aber ein Problem und das führte dann dazu, dass die Hauptperson, die eigentlich ja adlig ist, plötzlich selber zur Gejagten wird und dann auch noch zur Gejagten von ihrem Freund. Und das gibt dann so ein paar Spannungen, baut dann so ein paar Spannungen auf, was sehr interessant ist. Und es gibt ein paar Intrigen, die man vielleicht absehen kann oder vielleicht auch nicht. Und ich hatte das Buch, das war, fand ich ganz nice. Was ich definitiv sagen muss, es hat mich schon sehr gestört, wie viel Monolog in diesem Buch existiert hat. Die ganze Zeit haben alle, also hat die Person so viel im Monolog und auch immer wieder wurden die gleichen Dinge wiederholt und es war super nervig, weil ab irgendeinem Punkt war ich so, ich weiß, das habe ich schon, also das hast du schon dreimal gedacht, kannst du jetzt bitte weiterführen? Ja, und was ich aber auch sehr spannend fand, ist, dass im zweiten Buch wurde dann einfach eine zweite Perspektive noch aufgemacht, was ich interessant als fand, weil im ersten Buch halt nur die eine Perspektive existiert und dann im zweiten Buch kommt dann noch eine zweite Perspektive dazu und dann kommt noch eine zweite Love Story dazu und so war es an sich ganz gut gemacht. Aber ich glaube, ich kenne kein Buch, wo man dann tatsächlich im zweiten Buch erst noch eine zweite Perspektive dazu bekommt, wo dann das im ersten Buch nur die eine existiert und dann im zweiten dann halt die zweite noch dazu kommt.
Aber ich wollte gerade sagen, so Bücher, bei denen du es hast, dass ja es nur eine Perspektive gibt, sowas gibt es ja öfter. Du meinst jetzt wirklich explizit den Fall, dass es dann halt eine zweite Perspektive gibt im zweiten Buch.
Genau. Dass es dann diesen Wechsel gibt, dass du im ersten nur die eine Perspektive hast und im zweiten Buch dann die zweite. Weil meistens hast du ja dann, manchmal hast du es noch, dass du irgendwie mehrere Perspektiven hast und dann kommt vielleicht, also dann wechselt vielleicht nochmal die Perspektivfigur oder so. Aber ich könnte jetzt kein Buch sagen, wo dann erst im zweiten oder dritten Teil noch eine weitere Perspektive dazukommt von Standard 1, dass es auf 2 hochgeht.
Und du hast jetzt gesagt, so ein bisschen in ein ähnlich Hunger Games oder zumindest bedient es sich so der gleichen Dinge. Wenn du jetzt sagen würdest, Hunger Games ist der Maßstab, ist es dann schlechter, besser, gleich? Wie würdest du das einschätzen?
Also das ist halt nicht fair, weil ich bin ein sehr, sehr großer Hunger Games Fan. Ich glaube nicht, dass irgendein Buch an Hunger Games rankommt. Also deswegen schlechter, vor allen Dingen, weil mich ab irgendeinem Punkt der Monolog mega gestört hat. Und ich habe da tatsächlich in meinem Bücherpodcast, also in meinem eigenen Autorenbücherpodcast, habe ich nochmal eine eigene Folge darüber gemacht und habe da nochmal, ich glaube, 40 Minuten drüber geredet, über dieses Grundkonzept von Hunger Games und Hunger Games Adaption, dass es einfach in vielen Fällen einfach nicht funktioniert. Und deswegen, ich glaube, das würde tatsächlich so ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich das nochmal aufmache, das ganze Thema. Aber ich muss schon sagen, das Grundkonzept von diesem Buch funktioniert eigentlich gar nicht. Ich habe es gelesen, weil ich es toll fand und weil dieser Hunger Games Vibe so ein bisschen da war. Aber wenn man es genau betrachtet, funktioniert das Grundkonzept nicht. Und dein Buch, dein erstes Buch, funktioniert da das Grundkonzept?
Ja, das Grundkonzept funktioniert auf alle Fälle. Das Buch trägt den Titel Staub und den Untertitel Alles über fast nichts. Und es mag jetzt überraschen, das ist ein Sachbuch und das Thema dieses Buches ist Staub. Da kann man sich natürlich fragen, was zur Hölle? Und war, glaube ich, auch so meine Idee, als ich das Ding gelesen, also als ich es gekauft habe, gedacht, okay, das ist interessant, was kann man denn darüber schreiben? So ein paar Sachen hatte ich schon, so Ideen. Und habe dann das Ganze ja gekauft. Das Buch ist von Jens Söntgen und der hat unter anderem Chemie, Sozialkunde und Philosophie studiert und einige Bücher geschrieben. Schön finde ich, in der Wikipedia steht, Zitat, er ist verheiratet und hört gerne die Musik von Peter Fox. Und ich hatte irgendwie total den freudschen Verleser und dachte, er ist mit Peter Fox verheiratet, was ich irgendwie sehr witzig fand. Auf alle Fälle geht es in dem Buch um Staub, alles Mögliche, Hausstaub, Feinstaub, Aerosole oder wie anscheinend die Staubforscher laut diesem Buch es nennen. Sie nennen es dann nur die Suppe. Er sieht sich halt Staub aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Kapiteln an. Gibt es dann auch so schöne Zitate, eins zum Beispiel, wo alles Große zerstoben ist, alle Monumente zerfallen, da bleibt der Staub. Und jedes noch so kleine Partikelchen ist mit dem Großen und Ganzen verbunden. Und erzählt eine faszinierende Geschichte. Also er hat einen interessanten Sprachstil. Am Anfang habe ich das irgendwie, war mir das zu philosophisch und zu schwafelig, zu lyrisch. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber es wurde mit der Zeit im Buch immer besser und erträglicher. Oder aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ja, nach der Hälfte oder so nach dem ersten Drittel, würde ich sogar schon sagen, war das dann nichts mehr, wo ich mich irgendwie dran gestört habe. Es sind auch ein paar Illustrationen drin. Und am Ende geht es dann noch so eine Art ja, Plädoyer über Nachhaltigkeit und Klimawandel. Was man über den Autor wirklich sagen kann, also man kriegt wirklich ein Gefühl dafür, das ist wirklich jemand, der für Staub brennt. Ne? Also wenn du dem ein Fläschchen besonderen Staub mitbringst, das ist dann, glaube ich, ja sehr, sehr schön für ihn. Und alle Fälle auch sehr, sehr interessant, was da alles Staub ist, wie Staub unsere Geschichte beeinflusst hat, wie Staub praktisch auch ihr Leben ermöglicht. Und also ein sehr, sehr interessantes Sachbuch. Wie gesagt, so das erste Kapitel, da hatte ich halt wirklich noch das Gefühl, der Sprachstil gefällt mir nicht. Aber nachdem ich es jetzt komplett gelesen habe, kann ich sagen, es war auf alle Fälle ein sehr, sehr schönes Buch. Auch eins, wo man dann immer wirklich so Kapitel für Kapitel dann ja weiterlesen wollte.
Du meintest, man hat bemerkt, dass er für Staub brennt. Und jetzt ist die große Frage, die sich mir stellt, kann Staub brennen?
Natürlich, also es gibt doch auch so Mehlstaubexplosionen, wenn du irgendwie in der Mühle halt, ne, dann machst du auch einmal Peng und die Mühle ist nicht mehr da.
Peng. Cool. Achso. Ja, ich glaube, Staub ist an sich ein voll spannendes Thema, über das ich noch nicht so wirklich nachgedacht habe. Also ich glaube, da kann man sehr viel noch drüber lernen oder so.
Ja, die Frage ist natürlich, die sich mir dann stellt, ist dein nächstes Buch auch ein staubtrockenes Thema?
Tatsächlich nicht. Das nächste Buch, was ich habe, ist Hades Academy, so bezaubernd wie gefährlich von Evelyn Sheehan. Ich habe mal den Autoren und Namen dazu gesagt, weil es irgendwie mehrere Bücher mit diesem Titel gibt, also von verschiedenen Autoren. Was ich spannend finde, weil es ja eigentlich die Titelschutzgesetz heißt das, gibt, das heißt, dass es keine Titel zweimal geben darf, aber Hades Academy gibt es gleich mehrfach von verschiedenen Autorinnen. Und das ist quasi so ein bisschen aufgebaut, dass du immer ein Schuljahr als ein Buch hast und irgendwie ein Schuljahr sind irgendwie 4 Monate. Und ich habe jetzt den ersten Teil gelesen und beschlossen, dass ich die nicht weiterlesen werde, weil das Grundkonzept finde ich eigentlich ganz cool, dass es so eine einfach eine Schule gibt für Hades-Kinder, also für Kinder von Hades und Persephone, also jeweils, also die müssen nicht von beiden abstammen. Und aber es fühlte sich an vielen Stellen einfach total gezwungen an, weil es gibt einen Love-Triangle, was sich nicht wirklich wie einen Love-Triangle anfühlt, weil sie nur mit einem von beiden eine wirkliche irgendwie Chemie hat und nur mit einem von beiden wirklich interagiert. Und das ist auch noch die Person, für die sie sich am Ende nicht entscheidet. Dann wurde einfach super viel rausgecuttet. Es wurde sowas gesagt, so, also es ist schon Romantasy. Das heißt, es geht viel auch um Liebe. Und dann meint sie, ist in, glaube ich, einem Satz erzählt, dass sie sich jetzt jeden Abend mit dem einen Typen trifft und die spazieren gehen. Und ich bin so, ja, dann gib mir doch ein paar Situation, weil, also, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie Interaktionen wirklich aufgebaut werden. Ich hatte auch teilweise, habe ich die Namen von den beiden vergessen, weil die auch einfach so langweilige Charaktere waren. Und dann ist einfach dafür, dass es 4 Monate sind, in dem sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten gerade das erste Mal entwickelt und anwendet und sie da sich noch außerdem noch verliebt und dann noch quasi ihre verschwundene Schwester sucht und dann auch noch in die Unterwelt geht, ist das unfassbar wenig, das passiert. Und unfassbar schnell, also das passiert unfassbar schnell alles, weil irgendwie, keine Ahnung, es fühlte sich alles so unfassbar schnell erzählt an, was ja nicht immer eine schlechte Sache ist. Aber in dem Fall war es halt einfach nur ein, ja, wir haben hier Plot, also müssen wir jegliche Interaktion zwischen Charakteren rausstreichen, was halt am Ende nicht funktioniert hat, weil sie sich dann zwischen den zwei Typen entscheiden muss. Und ich saß so da und war so, ich habe keine Bindung zu irgendeinem von den beiden aufgebaut. Und mir war diese Entscheidung am Ende so egal, weil, ja, und es war ein bisschen, war sehr schade, weil dieses Buch sehr viel Potenzial hatte. Und deswegen war ich so ein bisschen traurig, dass das irgendwie alles nicht so wirklich... Ich liebe ja so Hades und Persephone-Stuff dementsprechend und griechische Mythologie und alles. Und dieses Buch war so, nee, das hat so irgendwie, keine Ahnung, es hat mir so gar nichts gegeben. Und da bin ich so traurig drüber. Und ich weiß, dass super viele Leute, ich habe mir dann nach ein paar Rezensionen durchgelesen, dass super viele Leute dieses Buch voll toll fanden. Und ich war so, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen jugendbuchmäßiger, als ich gerne lese. Das ist absolut möglich, dass es daran lag.
Also war ich mit dem Staub trocken vielleicht gar nicht so, ja, falsch, weil du hast ja gesagt, irgendwie, das ist zwar eine Romance-Geschichte, aber sie war irgendwie furchtbar schlecht. So habe ich das jetzt rausgehört bei dem, was du gesagt hast.
Ja, es gab so viel Potenzial, aber nö. Ganz ehrlich, ich könnte dir nicht mal mehr sagen, was die zwei Typen ausmacht. Außer, dass sie irgendwie den einen sehr charmant findet und den anderen vom ersten Augenblick anhasst. So, das sind so die zwei einzigen Dinge, die mir über die Typen im Kopf geblieben sind. Und das ist schon sehr schade.
Und sie dann wahrscheinlich sich für den entschied, obwohl wir wollen ihn nicht spoilern, da wollen wir doch.
Sie hat sich für den Typen entschieden, den sie von Anfang an gehasst hat.
Ja, das ist ja fast dann sehr platt, ne?
Das Ding ist, ich verstehe es halt nicht mal. Weil, also, ich finde, so Enemies to Lovers kann schon ganz gut sein. Ist jetzt nicht mein Lieblingstrop, aber wenn es gut gemacht ist, ist halt, kann sehr gut sein. Aber dann ist es halt eine Entwicklung zwischen, warum hasst man sich und so weiter und so fort. Und in dem Fall war es quasi nur ein, ich bin nur so scheiße zu dir, weil ich dich eigentlich liebe. Und das hasse ich halt sehr.
Ich glaube, das muss dann auch so ein Ding sein, dass halt diese Wandlung hin, dass sie sich für ihn entscheidet, auch irgendwo glaubwürdig sein muss. Ne?
Ja.
Nicht einfach so, jetzt ist das Buch zu Ende, ich nehme dich.
Genau, naja. Hast du was mit Love Triangle gelesen?
Ja. Und zwar habe ich, nein, habe ich nicht, aber...
das hätte mich jetzt auch gewundert.
Ich habe Auf einen Kaffee mit Aristoteles gelesen. Das ist eine Reihe, da gibt es auch noch andere Bücher wie Auf einen Kaffee mit Einstein zum Beispiel. Und das sind relativ kurze Bücher, also das steckt ja auch schon ein bisschen so im Titel. Und ist von Jonathan Barnes geschrieben, der ist britischer Philosoph und auch Philosophiehistoriker und gilt auch als einer der Spezialisten halt für antike Philosophie. Dieses Buch bringt einem praktisch Aristoteles näher auf eine ganz interessante Art und Weise. Man erfährt irgendwie in den ersten 1, 2, 3, 4 Seiten ein bisschen was über Aristoteles, sein Leben etc. Und dann hat man praktisch ein ja fiktives Interview mit Aristoteles über halt die unterschiedlichen Themen seines Werkes etc. Und erfährt halt ja viel über die Dinge und über die Sachen, die er gedacht hat etc., was wirklich sehr, sehr kurzweilig ist. Also ich habe jetzt von Aristoteles ein wesentlich besseres Bild im Kopf. Man muss auch sagen, an einigen Stellen ja auch ein jetzt doch negativ gefärbteres Bild, als ich es vielleicht vorher hatte. Also manchmal ist Wissen ja nicht unbedingt dann auch gleich, dass man sagt, ach, das wollte ich jetzt unbedingt wissen, sondern das sind dann halt so Sachen, die sich dann ja auch negativ auf das, auf diese Person dann, beziehungsweise dass man über diese Person dann denkt, auswirken. Ich habe da auch mal ein Zitat mitgebracht. Und zwar, was Aristoteles über Frauen gedacht hat. In dem Buch kommt darüber, dass Platon halt der Ansicht war, es gibt halt keine ja irgendwie signifikanten und naturgegebenen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was so Sachen wie politische Ämter zum Beispiel anging. Aristoteles war halt der Meinung, dass Frauen ja in intellektueller Hinsicht halt mindestens unterlegen seien und dass sie halt von Natur aus nicht die Gabe bekommen hätten, da irgendwie ja praktische Entscheidungen zu treffen. Das ist so die Essenz dieses Zitates. Und es wird dann nachher in dem Buch auch noch erklärt, warum er zu dieser Entscheidung kommt. Und es ist halt eine ja ziemlich bescheuerte Logik, möchte man mal dazu sagen. Nichtsdestotrotz, das Buch an sich fand ich ganz interessant. Ich glaube auch, dass die Reihe relativ interessant ist und halt auch sehr, sehr kurzweilig. Also man schafft das Buch locker in 1-2 Stunden durchzulesen, da bin ich mir relativ sicher. Er fährt dann halt... Ja, so ein bisschen tiefergehendes Wissen, also es ist auch sehr gut aufbereitet. Man braucht jetzt keinen Abschluss in Philosophie, sondern es ist halt wirklich, ist das eigentlich relativ schön zu lesen und man hat dann halt so ein bisschen das Gefühl für. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Aristoteles da irgendwie sehr sympathisch finde in dem Buch. Was mir das Buch näher gebracht hat, dass Platon anscheinend doch sehr, sehr sympathisch war. Aber Aristoteles so, naja.
Spannend. Also ich finde es sowieso immer sehr cool, sich nochmal mit irgendwie mit historischen Figuren auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich habe auch mal eine Hausarbeit über Aristoteles geschrieben. Das fand ich super spannend, weil es war auch super kompliziert, teilweise die Texte zu verstehen. Und dabei hatte ich schon eine Übersetzung. Aber ja, also super spannend, wenn du meinst, das ist auch alles relativ gut erklärt, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die man sehr gut sich geben kann, so zwischendurch. Vor allen Dingen, wenn das nicht so allzu lange braucht, bis man das durchliest. Obwohl man ja sagen muss, dass das Frauenbild ist dann natürlich ein bisschen veraltet. Aber ich glaube, das findet man bei vielen historischen Personen.
Ich glaube, also was mich so gestört hat, neben der Tatsache an sich, war einfach, dass er halt in anderen Bereichen durchaus ja sehr, sehr fortschrittliche Ansichten hatte, möchte ich es mal nennen, und sehr, sehr reflektierte Ansichten hatte. Und da dann irgendwie so, ja, also auch das Griechenland gab es ja halt auch wirklich, ich sag mal, für jeden Bürger mindestens einen Sklaven, weil Sklaven praktisch die Arbeit ja der Maschinen heutzutage erledigt haben, ne? Und auch da seine Meinung irgendwie sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, dem Zeitgeist geschuldet ist, aber irgendwie doch sehr, sehr unreflektiert ist. Und das Schöne ist, der Autor praktisch ja mehr so aus der modernen Zeit dann kommt, also der anonyme Interviewer, und ihn durchaus dann auch ja etwas kritischer darauf anspricht, auf seine Meinung zur Sklaverei zum Beispiel, ne? Aber ich finde dann auch Aristoteles an der Sache halt auch wieder glaubwürdig rüberkommt, weil er dann halt nicht sagt, ach so, ja, nee, vielleicht ist Sklaverei ja doch nicht so toll, sondern halt durchaus mit seinen Überzeugungen dann auch argumentiert, ne? Auch wenn das dann ja nicht unbedingt ihn sympathisch macht, aber ich finde dann, dass man doch dann wirklich das Gefühl kriegt, dass diese Figur halt gut getroffen wurde und nicht irgendwie mit Ansichten plötzlich kommt, die sie wirklich gar nicht hatte.
Das ist eine gute Sache, also wenn ein Autor, Autorin das hinbekommt, dass dann vor allen Dingen, wenn es auch um Persönlichkeiten geht, die auch historisch da irgendwie eine Vorbelastung haben oder sowas. Und es gibt ja relativ viel, was von Aristoteles überliefert ist. Und wenn das sich dann deckt mit dem, was Aristoteles damals gesagt hat und seine Überzeugungen, dann ist das ja eigentlich eine sehr gute handwerkliche schriftstellerische Leistung.
Ja, vielleicht als letzten Funfact noch. Sein Bruder, also der Bruder des Autors, schreibt das Vorwort und lobt das Buch seines Bruders, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass er halt andere Bücher von ihm halt nicht gelobt hat, ne, irgendwie so. Also, dass er hier, dass er möchte halt sagen, es ist ein echtes Lob, was er dort ausspricht, dass halt auch ihre Mutter der beiden Brüder halt gesagt hat, ich habe zwei Söhne, der eine schreibt Dinge, die ich lesen kann, aber nicht verstehen kann, und der andere schreibt Bücher, die ich verstehen kann, aber nicht lesen kann. Ne? Also so auf ihre schriftstellerische Tätigkeit angesprochen. Und er schrieb dann im Vorwort, dass seine Mutter, wenn sie denn noch leben würde, sich bestimmt freuen würde, dass jetzt ein Buch da wäre, was man verstehen und lesen könnte.
Aber das ist schon irgendwie süß.
Ja, ich habe gesehen, du hast uns heute auch noch ein drittes Buch mitgebracht.
Ja, ich habe meinen halben Vorsatz weitergeführt, dass ich mehr von Fitzek lesen will, Und ich habe tatsächlich das Hörspiel zu Das Paket gehört. Deswegen kann ich nicht sagen, wie jetzt tatsächlich das Buch ist, weil also Hörspiele sind ja dann quasi aus verschiedenen, also mit verschiedenen SprecherInnen und Geräuschen im Hintergrund. Das heißt, es ist nicht nur ein Buch, was vorgelesen wird, sondern tatsächlich das ist halt, ja, genau, wie auch immer. Das heißt, ich kann jetzt nicht so viel zu dem eigentlichen Buch sagen, auf dessen Grundlage das natürlich ist, aber ich muss sagen, das als Hörspiel war schon sehr spannend und sehr, teilweise sehr hart, weil es geht um eine Frau, die durch ein traumatisches Erlebnis mehrere psychische Erkrankungen hat, wo man dann versucht herauszufinden, was jetzt tatsächlich passiert ist, weil sie hat wahrscheinlich Halluzinationen, sie hat eine Angststörung, sie hat diverse Dinge, und das macht es super spannend, weil du nicht immer weißt, wie viel von dem, was sie jetzt gerade erzählt oder was sie aus ihrer Geschichte erzählt, ist jetzt tatsächlich, stimmt tatsächlich, wie viel ist vielleicht nur eingebildet. Gibt dann auch ein paar Situationen aus ihrer Kindheit, die hochkommen, wo man dann sich auch unsicher ist, hatte sie damals schon Halluzinationen? Ist das tatsächlich vielleicht so passiert? Und dadurch ist das insgesamt ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Paranoia hat sie auch. Dadurch war es teilweise sehr, sehr schwierig, das anzuhören, weil die Paranoia sehr gut rüberkam und die ganze Zeit immer wieder zwischen dem, quasi sie erzählt von einem Tag, an dem etwas passiert ist, an dem sie ein Paket angenommen hat für ihren Nachbarn. Man weiß irgendwie, da ist was passiert, weswegen gerade die Polizei ermittelt, man weiß jetzt aber nicht genau was, und es ist quasi gerade so eine Art Interview, aber mit ihrem Anwalt, in dem sie quasi dann ihrem Anwalt erzählen soll, was an diesem Tag passiert ist. Und das war sehr gut, weil man immer wieder aus quasi dieser sehr, sehr high-intense Situation rausgenommen wurde, und dann ging es halt wieder ein bisschen, dann hat dann sich so ein bisschen wieder zu Atem kommen können, bevor dann man wieder in diese Szene rein ist, die dann wieder total, aber das Ende war dann tatsächlich ganz gut. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon hin und wieder mal ein paar Probleme mit Fitzek-Büchern, also mit dem Ende von Fitzek-Büchern, aber diesmal fand ich es tatsächlich relativ gut, auch wenn ich wieder das Gefühl hatte, dass es eine Wendung zu viel am Ende war. Also vielleicht ist das einfach auch meine Vorliebe, dass ich es ein bisschen weird finde, wenn dann auf den letzten 5 Seiten du noch 10 Wendungen hast und dann am Ende nicht mal mehr durchblickst, was stimmte jetzt von welcher Theorie. Aber das war an sich ganz gut, würde ich sagen. Also es war wieder einer zu viel, aber es hat tatsächlich... Ich bin mitgekommen. Ich bin nicht zu 100%, aber war nicht zu 100% an Bord, aber es war, ich denke, es war ein ganz gutes Buch.
Also wird da praktisch sehr viel mit dem unglaubwürdigen Erzähler gespielt, oder?
Ja, auch wenn dann Dinge herauskommen, dass sie gar nicht so unglaubwürdig ist, wie man glaubt in dem Moment. Aber ich will jetzt dazu auch nicht zu viel spoilern. Es lohnt sich wirklich, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Thriller-mäßige Bücher mag, dann ist das definitiv ein Buch, was sehr gut sein kann. Wie gesagt, ich kann jetzt zu dem Buch an sich nichts sagen, aber das Hörbuch war zumindest sehr gut, das Hörspiel. Und ich gehe davon aus, dass das Buch am Ende ähnlich aufgebaut sein wird. Wir sprechen ja nicht nur über Bücher, die wir gelesen haben, sondern lesen auch immer gerne aus ein kleines Stück aus unseren eigenen Texten und Büchern. Und deswegen die Frage, was hast du uns mitgebracht? Woraus liest du uns heute?
Ja, ich hatte ja so ein bisschen Probleme, was zu finden, aus dem ich gerne lesen würde wollen, und scrollte dann so durch meine Bibliothek, und dann ist mir eine Szene eines Werkes entgegengekommen, und ich war ganz verwundert, weil ich habe nur in diese Szene reingelesen, und ich war super verwundert, weil ich keinen Plan hatte, was diese Szene mit dem Buch, was ich im Kopf hatte, zu tun hat. Und das fand ich irgendwie witzig. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass man ja manchmal so überlegt, was sind so Werke, die man noch liest und nicht liest und hin und her. Und dieses Werk, aus dem ich jetzt lesen möchte, habe ich gedanklich irgendwie schon seit vielen, vielen, man könnte fast sagen Jahrzehnten im Kopf, zu sagen, wenn es mal fertig werden würde, mein Opus Magnum. Das klingt ja natürlich super hochgestochen gleich. Aber was halt interessant ist, als ich mich dann gefragt habe, ist es ein Buch, was ich überhaupt noch schreiben möchte? Also nicht, weil ich die Geschichte irgendwie langweilig finde oder so, aber nach dem, was ich so in letzter Zeit so an Büchern geplant habe und so, frage ich mich, ist es noch mein Genre, ne? Und das ist so eine Sache, ich weiß es nicht, würde auch den Titel, es gibt einen Titel für dieses Buch, aber den würde ich einfach mal noch für mich behalten, weil wenn es jemals rauskommen sollte, ich finde halt, dass es ein super toller Titel ist und möchte verhindern, dass jemand anders diesen super tollen Titel dann nimmt und sagt, haha, Nein, aber hattest du sowas schon mal, dass du sagst, ach hier, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch schreibe. Also wenn man so mit seinen Überzeugungen dann plötzlich ja zu kämpfen hat, dass man sagt, eigentlich war ich, also Beispiel bei dir könnte das dann sein, ach, ich war immer davon überzeugt, dass ich den ganzen Tag Romans schreiben möchte und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das überhaupt noch mein Genre ist und ich nicht vielleicht lieber Hardcore-Fantasy schreiben möchte.
Ja, tatsächlich hatte ich das schon ein paar Mal. Ich habe ja mit Steampunk angefangen. Damals war ich noch überzeugt, dass ich niemals Romance schreiben werde. Jetzt ist irgendwie Romance so das Hauptding, was ich tue. Aber ich habe auch so ein paar Projekte, bei denen ich immer so wieder sage, die habe ich eigentlich noch Lust, nochmal zu schreiben. Und wenn es dann zu dieser Situation kommt, dass ich wieder ein neues Projekt anfangen kann, sehe ich so, ich weiß nicht, vielleicht einfach die Zeit dafür nicht. Also, dass die Zeit nicht passt oder dass einfach ich ein anderes Projekt habe, was gerade besser ist. Also ja, ich kenne das schon sehr. Ich würde sagen, das hat sehr viel auch mit Bauchgefühl zu tun und davon, also zumindest bei mir, und deswegen lasse ich mich davon auch immer leiten. Aber ich habe tatsächlich, als du gerade meintest, dass der Titel so toll ist und du nicht willst, dass ihn jemand klaut, das hatte ich tatsächlich auch. Und ich habe jetzt, wenn alles gut geht, Anfang nächsten Jahres eine Veröffentlichung zu einem Buch, bei dem ich diesen Titel so sehr liebe. Ich hatte diesen Titel noch, bevor ich den Inhalt des Buches hatte, und dann habe ich das Buch zu diesem Titel geschrieben, weil ich war so, oh. Und das habe ich tatsächlich öfters mal, dass ich irgendwie einen Titel im Kopf habe und sage so, oh mein Gott, dazu muss ich ein Buch schreiben. War das bei dir auch so, dass du dann zuerst den Titel hattest und darum dann die Geschichte geplant hast? Oder war das tatsächlich, dass du die Geschichte angefangen hast zu schreiben und dann irgendwann kam dann ein, oh mein Gott, dieser Titel ist so gut und der passt so gut dazu?
Es war eher so, dass ich die Geschichte hatte und also ich habe da auch irgendwie gefühlt schon 3 Bücher vorgeplant, wo ich weiß, wie es geht und habe praktisch ein riesiges Worldbuilding auch betrieben und habe dann überlegt, ja, jetzt passiert da das und das. Bei einer Reihe, wie zur Hölle bekomme ich das unter einen, ja, Reihentitel, ne? Und irgendwann kam mir dieser Titel und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist es, das ist genau der Titel, der das eigentlich umfassend beschreibt und das für den Leser vielleicht in den ersten 1-2 Büchern auch gar nicht klar ist, sondern erst später, dann kommt man und denkt so, oh. Aber schauen wir mal kurz in diesen Text rein. Wie gesagt, dieser Abschnitt hat eigentlich relativ wenig mit der Handlung zu tun. Ist mir nur beim Rüberschauen aufgefallen, dass es alles ein bisschen wirr und komisch plötzlich war. Es waren Dinosaurier, riesige Echsen. Aber Gideon verstand einfach nicht, was diese in einem Einkaufszentrum zu suchen hatten. Sie blickte sich um. Über den Dinosauriern schwebten mit Helium gefüllte Luftballons, welche an langen Schnüren hingen, welche wiederum an den Geländern festgebunden waren. Sie ging einige Schritte durch das Einkaufscenter und drehte sich dann nach hinten um. Das Center war verschwunden. Plötzlich stand sie knietief im Wasser. Es war seltsam gefärbt und leuchtete violett. Das Wasser schien endlos zu sein. Gideon blickte sich um. Sie sah kleine Schatten, welche sich kreisförmig um sie herum bewegten. Wie Fische. Plötzlich zerstreuten sich die kleinen Schatten in alle Richtungen und ein länglicher Schatten kam schnell auf Gideon zu. Sie packte die Panik. Es kam immer und immer näher und plötzlich war der Schatten bei ihr und schnürte sich um ihre Beine. Schweißgebadet wachte Gideon auf. Sie befand sich in ihrem Bett. Der Wecker zeigte 3.47 Uhr an. Viel zu früh, um wach zu sein, dachte sich Gideon. Sie atmete schnell und erholte sich langsam von diesem Schreck. Sie stand auf, begab sich zu ihrem Schreibtisch, nahm ihren Laptop und ging damit wieder ins Bett. Dann suchte sie im Internet nach der Terra Novae Stiftung. 2 Klicks später befand sie sich auf der Webseite der Stiftung. Bilder von glücklichen Menschen und Wissenschaftsdarstellern waren auf der Seite zu finden. Laut der Webseite befasste sich die Stiftung mit Bildung und Forschung, wurde aber nirgends wirklich konkret.
Der Gedanke, dass Dinosaurier in einem Einkaufszentrum sind, ist irgendwie, finde ich, schon lustig. Schade, dass es nur Luftballons sind. Es wäre viel lustiger gewesen, wenn es echte Dinosaurier gewesen wären.
Nee, es sind echte Dinosaurier, aber über den Dinosauriern schwebten mit Helium gefüllte Luftballons.
Noch besser. Aber in meinem Kopf sind jetzt die Luftballons an den Dinosauriern festgeknotet.
Ja, das kann ja durchaus so sein. Aber ich, was mich halt so irritiert hatte, ich konnte mich überhaupt nicht erinnern, dass ich eine Traumszene irgendwie geschrieben hatte. Und dann las ich das und dachte so, hä, was hat denn das mit diesem Buch zu tun? Das passt doch vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, hast du schon mal so Traumszenen in deinen Büchern, die du veröffentlicht hast, geschrieben?
Also ich habe schon Traumszenen geschrieben, definitiv. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob jetzt in den Büchern, in denen ich veröffentlicht habe, wirklich tatsächlich was drin vorkommt. Weil jede Szene ja irgendeinen Zweck haben muss und Traumszenen sich manchmal ein bisschen überflüssig anfühlen können, wenn sie nicht irgendwie wichtig für den Plot oder sowas sind. Deswegen bin ich da meistens sehr vorsichtig und zurückhaltend, was das angeht. Aber wie gesagt, ich habe auch schon mehrere geschrieben und garantiert auch in Büchern, die ich mal veröffentlichen will oder sowas. Aber wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob in einem meiner veröffentlichten Bücher tatsächlich eine Traumsequenz vorkommt. Weiß ich nicht, aber klar, ich meine, ich habe jetzt mittlerweile auch 10 Bücher veröffentlicht, das heißt, ich kann mich auch nicht an alles davon erinnern. Ja, glaube ich, auch ein bisschen zu viel.
Ja, ich glaube, Traumszenen sind auch immer ein schöner Weg, also um halt bestimmte Dinge zu machen, die vielleicht der Person noch gar nicht so klar sind, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das hier in dem Fall wirklich die Sache ist, weil ich mich dann vielleicht an das davor und danach eher schemenhaft erinnern kann oder so die großen Plotpoints im Kopf habe, aber nicht genau weiß. Also man ist ja dann doch noch immer sehr, sehr erstaunt, wenn man mal Dinge liest, die man irgendwie vor 5-6 Jahren geschrieben hat.
Auf jeden Fall.
Was man da alles drin findet. Ja, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Wenn ich es richtig vernommen habe, haben wir heute sozusagen eine Premiere, oder?
Naja, ich habe beschlossen, dass ich meine Regel, dass ich aus jedem Buch, jeden meiner Bücher nur einmal vorlese, brechen werde, weil mich das jetzt irgendwie zu sehr unter Druck gesetzt hat. Und deswegen werde ich jetzt aus meinem ersten Sommerroman lesen, dann nächsten Monat aus dem zweiten und dann danach aus dem dritten. Und der dritte ist dann tatsächlich, aus dem habe ich noch nicht vorgelesen, aber jetzt den ersten und zweiten. Daraus habe ich schon mal vorgelesen. Ja, aber ich denke, ich habe extra eine Stelle gesucht, die ich nicht vorgelesen habe und ich denke, man wird es mir verzeihen. Es ist auch relativ am Anfang. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Mal sogar noch vor der Stelle ist, wo ich das letzte Mal vorgelesen habe. Also quasi ganz neu oder so. Also ich lese aus A Royal Secret Summer Love. Hi, riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Ich fuhr herum und sah in ein mir unbekanntes Gesicht. Gestern war sie noch nicht da gewesen. Sie wäre mir aufgefallen. Vor mir stand eine junge Frau, die kaum älter sein konnte als ich. Als erstes fiel mir ihr wunderschönes Lächeln auf, dann erst ihre dunkelblauen Haare und der Sidecut, der aus ihr eine ungewöhnliche Schönheit machte. Hi! Mehr bekam ich nicht heraus und war vollkommen überfordert, als sie mich einfach umarmte. Es war, als hätte sie mit einem Lächeln jegliche Gedanken aus meinem Kopf gefegt. Als sie mich wieder losließ, fühlte ich mich ein wenig unpassend gekleidet und zupfte an meinem Shirt herum. Im Gegensatz zu mir trug sie ein schwarzes Sommerkleid und ihr Make-up saß perfekt. Ich sah sicher so aus, als wäre ich von einem Bus überfahren worden. Etwas daran störte mich. »Wer bist du?« brachte ich über meine Lippen. »Was war nur los mit mir?« »Ich heiße Lacey«, sie lächelte mich an. Mit dem Nebel in meinem Kopf, den ich auf die Nachwirkung von gestern schob, dauerte es lange, bis ich gerade Gedanken bilden konnte. »Ich bin Thea.« Immerhin erinnerte ich mich daran, meinen Zweitnamen zu nutzen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich meinen echten Namen genannt und damit meine Deckung zerfallen wäre. »Freut mich«, sagte sie und lächelte mich an. Ein wohliges Gefühl ergriff von mir und ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. »Bist du die Freundin von Niles?« spuckte mein Kopf eine weitere Frage aus. Sie nickte und ließ sich auf dem riesigen Sofa nieder. Lacey streckte die Beine aus und sah mich an. Ich stand immer noch unbeweglich auf derselben Stelle. Wie man vielleicht unschwer erahnen kann, ist das die erste Begegnung zwischen zwei Leuten. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Aber ich mag die Dynamik zwischen den beiden und die Dynamik, die sich auch zwischen den beiden entwickeln wird.
Ja, ich wollte auch sagen, dass das fühlte sich jetzt noch relativ nichtssagend an, aber nicht im negativen Sinne, sondern dass man halt gemerkt hat, dass die Leute sich einfach nicht kennen an der Stelle und dass dann wahrscheinlich im Laufe des Buchs so vermute ich mal dann etwas mehr wird.
Ja. Fun Fact, es war tatsächlich nicht geplant, dass Lacey länger als ein Buch bleibt und mittlerweile ist sie aber ein fester Bestandteil von dem Cast, den ich liebevoll meine royale Chaosgruppe nenne. Ja, gut. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite t1h.net. Und damit bis zum nächsten Monat. Bye, bye.
Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net